Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ja, auch von meiner Seite allen ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Uwe Döll, ich bin Pastor in der evangelisch-freien Gemeinde in Kirchlengern. Ich finde schön, dass Sie sich aufgemacht haben. Ich hoffe, es kann beim Du bleiben. Gott ist mit uns per Du. Ich finde es einfach toll, dass wir in dieser großen Runde Gottesdienst feiern können. Christen aus unterschiedlichen Gemeinden. Ich hoffe vielleicht auch Leute, die einfach nur mal reingeguckt haben, um zu gucken, was machen Christen. Wir wollen Gottesdienst feiern. Das heißt, inmitten einer aus der Fugen geratenen Welt wollen wir feiern, dass es einen lebendigen Gott gibt, der nicht aufhört, diese Welt zu leben. Ich glaube an einen Gott, der diese Welt liebt, mit all den Menschen, die da drauf sind. Auch wenn das eine recht chaotische Welt ist. Eine Welt, die ständig in der Veränderung ist. Ich möchte diesen Gott feiern mit euch, der der Ursprung und das Ziel unseres Lebens ist. Und der unserem Leben eine großartige Bestimmung gegeben hat. Gott hat uns gemacht mit dem Ziel, mit uns zusammen zu sein. Gott, an den ich glaube, dieser Gott möchte Ewigkeit mit uns beiden verbringen. Und darum ist er heute Morgen hier in unserer Mitte, nach seiner Zusage. Mit durchbohrten Händen lädt Jesus uns ein, dass wir unser Leben wieder neu bei ihm festmachen. Vergangenheit bereinigen und den Blick auf Gottes neue Welt, die Gegenwart mit Zuversicht und mit Hoffnung gestalten. Change your world, Veränderung gestalten, so lautet ja auch das Thema, das uns heute in den nächsten Minuten beschäftigen soll. Veränderung gestalten. Wie gesagt, die Welt, in der wir leben, verändert sich ständig. Sie ist nicht mehr die Welt wie vor 2000 Jahren. Diese Welt ist auch nicht mehr die Welt wie vor einem Jahr. Was hat sich verändert im letzten Jahr? Politisch? Gesellschaftlich? Wir könnten hier eine ganze Menge anführen. Du, unser Leben ist nicht mehr so wie vor einem Jahr. Das ist allein schon der Tatsache geschuldet, dass wir beide ja unaufhaltsam älter werden. Und all das, was wir im letzten Jahr so erfahren haben, erlebt haben, hat Eindrücke hinterlassen in unserem Leben. In unserem Geist, in unserer Seele oder auch an unserem Körper. Veränderung. Wie kommen wir damit klar? Es gibt Menschen in unserer Welt, die haben einen sehr starken Gestaltungswillen. Mr. Trump. Solche Menschen tun so, als ob ihnen die Welt gehört. Schaffen sich ihre eigene Welt, in der sie Mittelpunkt sind. Bestimmen selber, was richtig und falsch ist, was Wahrheit und Fake. Dann gibt es eine ganze Menge Leute, die sich anpassen und die gerade immer wieder auf dieser Welle mitschwimmen, die angesagt ist. Und es gibt noch viel mehr Menschen, die sich einfach treiben lassen, die Veränderungen erleiden. Und sich nur als Opfer der Umstände sehen. Steigen wir mal ein in unser Leben. Steig mal ein in deinem Leben. Wie kommst du mit den Veränderungen, mit den Herausforderungen in deinem Alltag klar? Für die, die berufstätig sind, nimm deine Arbeitsstelle oder die Schüler, deine Klasse, Studenten. Was verändert sich da? Wo bist du herausgefordert? Beziehungen. Ehe, Familie, Gemeinde, wo immer du steckst. Krankheit, Tod. Wie kommst du mit diesen Veränderungsprozessen klar? Wo bist du vielleicht auch herausgefordert? Wo du es ganz genau weißt heute Morgen, hier bin ich herausgefordert, selbst anzupacken, etwas zu verändern. Und ich möchte dich jetzt einladen, einen Moment für dich eine Sache klar zu machen. Wo würdest du sagen, ist eine echt große Herausforderung in deinem Leben? Und wo ist dir auch klar, da bist du herausgefordert, Veränderung zu gestalten. Ich bitte dich einfach eine Sache jetzt bei dir festzumachen und in den nächsten Minuten das Ding immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten und zu reflektieren, was geht da an Veränderung? Und manchmal ist es ja auch so, dass da Dinge in unserem Leben sind, die können wir nicht verändern. Und was sich dann verändern muss, das ist unsere Einstellung zu diesen Situationen oder zu diesen Umständen. Wie auch immer, Veränderung ist in der einen oder anderen Form angesagt. Und das wollen wir in den nächsten Minuten so ein wenig miteinander durchdenken. Als wir im Vorbereitungskreis dieses Thema vor, ja, ich weiß gar nicht, dreiviertel Jahr formulierten, da stand uns dieses Reformationsjubiläum vor Augen. Dass da vor 500 Jahren einige Menschen waren, die, denen war ziemlich klar, es muss sich etwas verändern in ihrer Welt. Und sie erkannten, dass diese Veränderung in ihren eigenen Herzen beginnen muss. Was sie klar gemacht haben, ist, dass sich ihre Beziehung zu Gott verändern musste. Luther und die anderen haben gelitten an den Missständen in ihrer Welt. Aber sie haben auch gelitten an den Missständen in ihrer eigenen Seele. Und sie erkannten und bekannten, dass sie Hilfe brauchen von außen. Dass sie einen Gott brauchen, der Schuld vergibt. Dass sie einen Heiland brauchen, der zerrissene Seelen heilt. Wie ist es um deine Seele bestellt? Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst, sagt Jesus einmal, aber Schaden nimmst an deiner Seele? Was bringt's, wenn du in dein Leben Termine reinpackst, materielle Dinge? Und deine Seele bleibt hohl und leer und wird immer weniger in der Lage sein, Spannkraft zu leben, wird innerlich zerrissen und getrieben von Wünschen, von Sorgen. Das war durch alle Zeiten hindurch, bei Jesus, bei Luther, bei uns. Und sie haben damals gesagt, wir brauchen einen Heiland. Wir brauchen einen Ermutiger, der uns in dieser schwierigen Welt Zuversicht schenkt, Mut gibt, Dinge anzupacken in unserem Leben und zu gestalten und zu verändern. Und Reformation, Erneuerungsbewegung bedeutete dann, dass der Einzelne sich einließ auf Beziehung zu Gott. Dass er in der Begegnung mit Gott die Dinge anders bewertete. Zu Willensentschlüssen kam, zu Entscheidungen, die Auswirkungen hatten auf das Handeln. Und das hat Kreise gezogen. Leben wurde verändert und geprägt in der Kirche, in der Politik und danach auch in vielen Gesellschaften in Europa und darüber hinaus. Und in dieser Zeit der Erneuerungsprozesse haben sich damals 5 Prinzipien herauskristallisiert, die bei aller Veränderung konstant bleiben sollten. Ich würde fast sagen, das waren so die Dreh- und Angelpunkte, die gute Veränderung überhaupt erst möglich machten. Die sind bekannt als die 5 Solas. Irgendwie, ja. Das erste, Solus Christus, allein Christus. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola Fide, allein der Glaube. Sola Gratia, allein die Gnade und am Ende dann Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Ich würde sagen, das waren die Dinge, die das damals garantierten, dass gute Veränderungsprozesse nicht nur begonnen werden konnten, sondern auch blieben. Und diese Prinzipien waren mit Sicherheit formuliert und zugespitzt auf Errettung. Also diese Frage, wie kommen wir einen gnädigen Gott, wie werden wir erlöst, wie kommen wir in den Himmel? Da haben sie gesagt, allein durch Christus, allein durch die Schrift, allein durch den Glauben, allein durch die Gnade. Ich möchte jetzt in den nächsten Minuten diese Prinzipien nehmen und sie anwenden für unsere Veränderungsprozesse. Du weißt noch, was du im Hinterkopf hast? Wo müsste sich in deinem Leben was ändern? Dann schauen wir mal, ob uns diese 5 Punkte, diese 5 Prinzipien helfen können, Dinge wirklich anzugehen und anzupacken. Bleiben wir beim ersten. Allein Christus. Und damit wären wir bei der Machtfrage. Change your world, ne? Verändere deine Welt. Und ich möchte dich fragen, wer hat in deiner Welt das Sagen? Machst du dir diese Ansagen selber? Sagst du, wo es lang geht? Hast du einen Menschen oder vielleicht eine Gruppe von Menschen, die dir sagt, wo es lang geht? Wer hat das Sagen? Wenn dein Leben Zukunft haben soll, wenn gute Veränderungsprozesse geschehen sollen, die, wie sagt man so schön, nachhaltig sind, Bestand haben für die Ewigkeit, dann kann es auf dem Thron in deiner Welt nur einen König geben, der das Sagen hat. Christus allein. Und an dieser Stelle sind wir heute Morgen herausgefordert, jeder von uns, vielleicht eine Mittelpunktverschiebung im Leben vorzunehmen oder wieder neu zu justieren, wer sitzt auf dem Thron meines Lebens? Christus allein, die Machtfrage. Ich möchte ein anderes Bild nehmen. Psalm 23, ich dachte mir, hängt doch eine Menge Frommer heute Morgen hier ab und ihr kennt Psalm 23. Und ist ja geschrieben, ein Gebet, ein Lied von dem König David, der früher selber Hirte war und der Schafe kannte, gehe ich von aus. Lutz, jetzt hätte ich gerne mit dir noch vorher darüber gesprochen, wie ist das mit den Schafen? Du musst dich mir Dinge anlesen. Also Schafe sind wohl nicht die intelligentesten. Also sie kriegen das nicht immer so ganz klar. Ne? Also sie sind sehr dickköpfig, gehen ihren Weg und wissen dann gar nicht mehr, wo sie hergekommen sind, wo sie hin sollen. Verlaufen sich. Und wenn sie nicht gesucht und gefunden werden, sind es verlorene Schafe. Und jetzt kommt dieser König, der genau weiß, wie Schafe ticken, hin und sagt, in meiner Welt bin ich Schaf. Ich brauche einen, der auf mich aufpasst. Ich brauche einen, der mich führt. Und er entscheidet sich auch für einen. Herr, du bist mein Hirte. Du sollst mich führen. Jesus sagt einmal, dass er der Herr ist. Die uneingeschränkte Autorität in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und wenn er in seiner Machtfülle hier auftreten würde, dann hätten wir gar keine Chance. Dann würden wir sagen, Herr, ganz klar, du hast das Sagen. Aber so kommt Jesus nicht. Er fordert uns heraus, er lädt uns ein, dass wir ihm das Vertrauen schenken, obwohl wir es vielleicht nicht immer sehen, dass er die Macht hat. Dass wir eine Entscheidung treffen. Herr, sei du mein Hirte. Ein guter Hirte, wir haben es ja gerade gesungen. Gott ist gut. Der wirklich gut ist, das ist der Hirte, der sein Leben gelassen hat für die Schafe, der nicht an unsere Wolle will, der Leben in unser Leben hineingibt, sein Leben. Und er möchte unser Leben, wie heißt das in diesem Lied, auf rechte Straße bringen. Er möchte, dass dein Leben in die Spur kommt und du das Ziel deines Lebens erreichst. Ewigkeit bei Gott. Und wenn du nur um dich selber kreist, wirst du nicht hineinfinden in diese Spur, auf diese Straße. Darum bist du jetzt eingeladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Richtungsänderung, Mittelpunktverschiebung, Christus allein, das Sagen in deiner Welt. Wir haben einen Einladungsflyer. Sebastian, vielen Dank. Ich glaube, du hockst hier irgendwo. Hat das Thema als Ortsschild verarbeitet. Und da heißt es alter Trott, ne, Ortsschild durchgestrichen. Wir verlassen den alten Trott. Veränderung ist angesagt, neues Leben. Und alter Trott heißt ja, wir haben da so Gewohnheiten. Wir haben uns Dinge angewöhnt, die laufen automatisch. Dicke Spur, kommst du so einfach nicht raus. Und wenn du sagst, du willst jetzt Veränderungen angehen, dann musst du neue Gewohnheiten einüben. Man sagt, Gewohnheiten, du musst mindestens 40 Mal Dinge machen, dann werden sie zur Gewohnheit. Sonst ist es nur ein Versuch. So, und jetzt überleg mal für dich, wer hat das Sagen in deiner kleinen Welt? Wenn du gewöhnt bist, das ist immer so selber anzusagen, dann bist du jetzt herausgefordert, mal mindestens in den nächsten 40 Tagen zu üben, mit Psalm 23 vielleicht, morgens aufzustehen und zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Und jetzt stiefel ich nicht einfach in diesen Tag, sondern gehe ganz bewusst unter Führung in diesen Tag. Der Herr ist mein Hirte. Veränderung gestalten? Geh das mal 40 Tage an. Ihr seid noch dabei. Wir haben nämlich noch einen nächsten Punkt. Allein die Schrift. Wir bleiben in diesem Thema guter Hirte, Schafe. Und Jesus sagt an einer Stelle, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Nochmal zu diesen Schafen. Sie kriegen das ja noch niemals klar, wenn ich richtig informiert bin, was für ihr Leben gut ist und nicht gut ist. Ich glaube, Philipp Keller hat es gesagt, wenn der Hirte nicht aufpasst, die fressen jeden Scheiß, auch was giftig ist. Und sie saufen aus jeder Pfütze, die noch so dreckig ist. Wenn der Hirte nicht aufpasst, Schafe kriegen es nicht klar. Und jetzt kommt David daher und sagt, in meiner Welt bin ich Schaf. Ich krieg nicht klar, was gut ist für mich und was nicht. Ich brauche einen, der es mir sagt. Und darum kommt Gott daher und macht Ansagen. Und wir haben das sogar schriftlich, schwarz auf weiß, was wir uns hier oft wünschen. Viele Dinge schriftlich. Er macht Ansagen in diesem Buch, das wir die Bibel nennen, und erklärt uns Gott und die Welt. Ich fordere dich heute Morgen heraus, vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Wer soll dir Gott und die Welt erklären, wo du herkommst, wo du hingehst? Christus allein, die Schrift allein? Wisst ihr, die Bibel, und das glaube ich zutiefst, ist Reden Gottes. Da haben Menschen inspiriert von Gottes Geist, von dem Geist der Wahrheit, Worte der Wahrheit aufgeschrieben. Die Christen kommen vom Pfingstfest her. Wir haben Pfingsten gefeiert und feiern, dass Gottes Gegenwart in unserem Leben durch seinen Geist möglich ist. Und dieser Geist hat dieses Verlangen, uns in die Wahrheit, in die Schrift hineinzuführen, dass wir klarkriegen, was gut für unser Leben ist und was nicht. Was wahr ist und was nicht. Wir leben in dieser Zeit der alternativen Fakten, der postfaktischen Wahrheiten oder der Fake News. Wir brauchen Wahrheit. Bei Luther war das nicht anders. Da gab es dann die Tradition, die erklärte, was wahr und richtig ist. Oder am Ende der Papst. Bei uns ist es vielleicht die Wissenschaft oder die Presse. Ich frage dich, wem glaubst du, wenn es um die Fragen, um die entscheidenden Fragen deines Lebens geht? Die Reformatoren sagten, wir haben einen Maßstab, an dem sich alles messen lassen muss. Die Schrift allein. Wenn wir in diese Spur der rechten Straße kommen wollen, die Schrift allein. Vielleicht ist die Entscheidung für dich angesagt, neu zu durchdenken, wo du Wahrheit herbeziehst, wenn es um die entscheidenden Fragen deines Lebens geht. Lebensgestaltung, Sexualität, Umgang mit Geld und was weiß ich, ich will das jetzt nicht einzeln aufreißen. Dann lädt Jesus dich ein und sagt, komm unter meine Führung. Ich bin der gute Hirte. Und bevor es auf die rechte Straße geht, geht es auf die grüne Aue. Ich möchte dich weiden. Da soll erstmal wieder aus deinem Leben das Tempo rausgenommen werden. Da muss es einen Bruch geben, einen Break in deinem Alltag, wo ich zu Wort kommen kann. Üb das für dich ein. Steh morgens auf und sag, der Herr ist mein Hirte. Und du sollst mich leiten noch an diesem Tag auf eine grüne Aue, dass du zu mir reden kannst. Dass ich deine Worte höre, verstehe und vertraue. Und Jesus sagt, ich möchte deine Seele erquicken. Ist das bei dir nicht auch manchmal so? Da hast du das Wollen, das Fühlen und das Sollen, das geht alles in eine andere Richtung. Es zerreißt dich innerlich. Und Jesus kommt und sagt, ich möchte deine Seele erquicken. Ich möchte dieses zerrissene Ding wieder zusammenbringen. Ausrichten auf mich, auf die großen Ziele, die ich mit dir habe. Der Herr ist mein Hirte. Er soll mich weiden. Ne? Nächsten 40 Tage. Geh mal mit solchen Worten in deinen Tag. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich was verändern wird. In deiner Sichtweise, Bewertungsweise und in deinen Handlungen. Gehen einen weiter. Wir kommen automatisch eigentlich zu dieser nächsten Geschichte. Allein der Glaube. Und da geht's um Beziehungsfrage. Glaube ist nicht eine Geschichte, die sich nur gedanklich in deinem Kopf abspielt. Der Glaube, von dem die Bibel redet, ist eine Geschichte, die dein Leben verändert. Paulus hat gesagt, im Blick auf seine Missionsarbeit, ich möchte nicht nur Leute zum Glauben rufen, sondern zum Glaubensgehorsam. Dass sie hören, dass sie vertrauen und dass das ihr Leben verändert. Jesus sagt, ich rede, meine Schafe hören, vertrauen und folgen. Sprich, es reicht nicht, wenn wir irgendwo hier absitzen und sagen, ich habe ein Glaubensbekenntnis, ich halte das für wahr. Ja, ich glaube das auch. Aber du bleibst, wo du bist und du bleibst, wie du bist. Es geschieht keine Veränderung. Das ist nicht Glaube. Und Glaube ist auch nicht das Einhalten von Regeln. Du sollst, du musst, du tust. Du kannst solche Dinge einhalten, aber es verändert dich nicht in deinem Herzen. Glaube ist im tiefsten eine Vertrauensbeziehung auf einer ganz tiefen persönlichen Ebene. Ich vertraue Jesus. Ich vertraue mich seiner Führung an. Wie war das mit dem Vater des Glaubens in der Bibel, Abraham, wo Gott sagte, komm, ich will dir ein neues Land geben. Jetzt Lass los, lass deine Verwandtschaft los, lass dein Land los, deine Heimat. Zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Veränderung, pur. Und er wusste noch niemals genau wie. Aber der Vater des Glaubens vertraute. Und Jesus möchte uns genau dazu herausfordern. Folge mir. Der Herr ist mein Hirte. Und jetzt jammer nicht, dass du nicht mehr ansagen kannst, wo es lang geht. Sondern wie geht's weiter? Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts fehlen. Der Herr ist mein Hirte. So kann nur der Glaubende reden. Der vertraut. Unter seiner Führung wird mir nichts mangeln. Er führt mich auf rechter Straße. Und Gutes wird mir folgen mein Leben lang. Glaubst du das? Vertraust du darauf? David ist nicht blauäugig. In der Weise, dass er sagt, okay, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ist alles easy. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Nächster Vers, habt ihr drauf. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. David weiß, mit Jesus unterwegs zu sein, schützt mich nicht vor Krisen. Aber David weiß auch, in den Krisen bin ich nicht allein. Der gute Hirte ist da und seine Gegenwart tröstet mich, gibt mir Zuversicht. Und achte drauf, wie die Beziehung sich zu dem Hirten vertieft hat. Vorher hat er von Gott immer in der dritten Person geredet. Er führt mich, er weidet mich. Jetzt in der Dunkelheit seines Lebens, in der tiefen Krise seines Alltags, erlebt er Gottes Gegenwart in einer ganz anderen Tiefe. Und es wird per Du. Du bist bei mir. Wie sieht das bei dir aus? Ich weiß nicht, wo du steckst, in welchem dunklen Tal. Aber David sagt, ich weiß, ich bleibe da nicht stecken. Das ist nicht Endstation. Unter der Führung des guten Hirten werde ich da durchgehen. Wird Licht immer Licht am Ende des Tunnels sein und ich werde da ankommen. Und Gott vertrauen, so sagt er, wirkt Gelassenheit. Da gibt es diesen Vers in diesem Psalm 23, wo er sagt, du bereitest einen Tisch für mich im Angesicht meiner Feinde. Ich habe mir das mal so ein bisschen bildlich vorgestellt. Da bist du als Schaf und ein Rudel Wölfe um dich rum, heulen wie wild. Und der gute Hirte kommt und deckt dir den Tisch. Becher fließt über. Wie bist du drauf? Heuerst auf das Geheul der Wölfe, kriegst die Krise, Panik. Ich glaube, Stress ist für Schafe gar nicht gut. Hier kann David sagen, ich genieße das, was Gott mir schenkt, auch wenn die Situation schwierig ist. Das ist Glauben. Macht da Schluss. Ich denke, ihr wisst, wo es drauf hinausläuft. Und ich möchte dich einfach einladen. Sei mit Jesus unterwegs. Mach Erfahrungen mit ihm. Und dann krieg immer mehr klar, du kannst ihm vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Glaube allein ist das, was unser Leben tiefgreifend verändert. Übe es ein. Nicht nur 40 Tage, aber 40 Tage einfach mal. Um mal rauszukommen, vielleicht bist du so ein Typ, der sich nur ständig sorgt. Ne? Das ist das, was automatisch läuft. Es gibt solche Übungen. Ich glaube, Jordan Ortberg sagte, Vertrauenskiste in deinem Kopf. Ne? Da geht ja viel ab in deinem Kopf. Da hast du deine Sorge, die kommt automatisch, alter Trott. Die nimmst du jetzt, du machst die Vertrauenskiste auf in deinen Gedanken, packst dein Sorgenproblem da rein, Kiste zu. Ne? Und das ist beim Herrn. Das ist eine Übung. 40 Tage, gucken, ob es Gewohnheit wird. Vertrauen, Glauben. Seid ihr noch dabei? Nach Glaube kommt eigentlich, ja, allein die Gnade. Für mich ist das die Motivationsfrage schlechthin. Gnade ist für mich die unverdiente und unverdienbare Zuwendung der Liebe Gottes. Ja, da ein Bild von dem Schaf und den Hirten. Da lässt der Hirte sein Leben für die Schafe. Löffelt die Suppe aus, die Schafe sich selber eingebrockt haben, mit ihrer Dickköpfigkeit. Und der Hirte sagt, ich bezahle dafür. Nicht, weil ihr so toll seid, sondern weil ihr meine Schafe seid, weil ich nicht aufhöre, euch zu lieben. Das ist Gnade. Und Gnade bedeutet für mich auch, ich kann mir keinen Platz in der Herde bei Jesus verdienen. Da ich dann zu Jesus komme und sage, hey, ich bin ein besonders gutes Schaf und ich habe enormes Potenzial. Nimm mich auf. Jesus sagt, ich kenne meine Schafe, ich kenne dich, Dörl. Und ich weiß, du bist nicht gut. Und ich muss ihm recht geben, ich bin schlechter, als ich dachte. Aber Jesus hat mich aufgenommen, er hat mich bei meinem Namen gerufen und hat gesagt, du gehörst zu mir, weil ich dich liebe. Mehr, als du glaubst. Mehr, als du überhaupt für möglich hältst. Das ist Gnade. Und das nimmt mich aus diesem Stress raus, bei Gott was beweisen zu müssen. Wie gesagt, Stress ist für Schafe absolut schädlich. Deswegen sollen die sich auch lagern, ne? Gnade. Ich glaube, wir haben es in einem dieser Lieder auch gesungen. Es geht nicht um Leistung. Und Menschen der Gnade atmen auf. Und das schafft in deinem Alltag den Freiraum, weil du musst dich nicht mehr beweisen, du kannst aufatmen. Es schafft den Freiraum, dass sich in deinem Herzen was verändert und du ein Mensch wirst nach dem Herzen Gottes. Gnade allein. Dazu könnte man viel sagen, machen wir jetzt nicht. Aber ich glaube, dass Menschen, die aus der Kraft der Gnade leben, richtig tief verändert werden. Wie heißt es in einem der Worte aus Psalm 23? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich brauche nicht nur Barmherzigkeit am Anfang meines Lebens mit Jesus, sondern was weiß ich, nach 30, 40 Jahren Pastor bin ich immer noch scharf. Obwohl man Pastor ja Hirten nennt, ne? Aber ich bin immer noch so blöd, dass ich meinen Dickkopf durchsetzen will in vielen Fragen. Dass ich losstiefel und irgendwann merke, Jesus folgt mir gar nicht. Und ich auch gar nicht mehr weiß, wo bin ich gelandet, aber ich weiß, da wo ich bin, will ich nicht sein. Und dann brauche ich Barmherzigkeit, dann brauche ich einen Hirten, der kommt, mich sucht. Und dann bin ich so dankbar, dass ich einen guten Hirten habe, der mir begegnet mit Gnade und Barmherzigkeit. Dass seine Gnade uns nicht erniedrigt und klein macht. Sondern in einem der Psalmen heißt es bei David, er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Er setzt uns eine Krone auf. Gnade ist das, was unserem Leben Wert vermittelt, Würde. Ich lebe von der Gnade, Gnade allein. Und jetzt könnte man noch viel dazu sagen im Bereich zum Beispiel, dass begnadete Menschen begabte Menschen sind, Gnadengaben. Und dass die in diese Welt losmarschieren, weil ich muss mich nicht mehr unbedingt um mich selber kümmern, ich habe einen guten Hirten, jetzt kann ich mich um andere kümmern, Klecks und was weiß ich. Menschen, die Gnade brauchen, wir gehen los. Und Gnadengaben machen es möglich, wie so Dinge hier zusammen zu machen. Begnadete Menschen sind veränderte Menschen. Menschen, die sogar in der Lage sind, ihre Feinde zu lieben, sie zu segnen und ihnen zu dienen. Nehmen wir mal das Bild nochmal von dem Tisch im Angesicht der Feinde. Nehmen die Wölfe mal raus und stellen uns jetzt vor, der ist der Gastherr. Gastfreundschaft, ein ganz hohes Gut im Orient, ne? Und der hat dann Leute eingeladen wie mich. Ich komme hin, bin dankbar, voller Tisch. Aber gegenüber sitzt einer, den ich als Feind kennengelernt habe. Du deckst den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Alter, was macht der da? Begnadete Menschen, Menschen, die von der Gnade leben, werden innerlich eine andere Einstellung entwickeln und werden Gnade leben können. Ich mache das Ding jetzt hier dicht, aber ich hoffe, ihr ahnt, was für ein Veränderungspotenzial da drinnen steckt, wenn ich diese unveränderbaren Punkte in mein Leben hineinnehme und sage, daraufhin will ich es wagen, Veränderung einzuüben unter der Führung des guten Hirten mit Psalm 23, 40 Tage, ja? Ihr habt es gleich geschafft, aber nur mit der Theorie. Nehmen wir das Letzte. Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Das war das, was viele Komponisten unter ihren Partituren in der Reformationszeit geschrieben haben. Allein zur Ehre Gottes, Soli Deo Gloria. Die Lobpreisleiter der damaligen Zeit sagten, es soll um die Ehre Gottes gehen. Und darum geht's nicht nur hier bei der Band. Das war, glaube ich, unser erstes Lied, ne? Lobe den Herrn. Das ist für uns alle angesagt. Gott zu loben. Es geht um ihn. Paulus sagt sogar in einem seiner Briefe an die Epheser, wir sollen etwas sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Das heißt, wir sollen es nicht nur in Liedern singen, sondern es soll eigentlich sichtbar werden in unserem Leben, dass die Leute staunen und sagen, wow, was Gottes Gnade aus dir machen konnte, Lutz. Uwe, ja, du bist wieder dabei, ne? Gut, Kannst du überhaupt noch staunen über das, was Gott kann? Traust du ihm überhaupt noch was zu? Jetzt nicht nur ein Blick auf andere Leute, sondern ein Blick auf dein eigenes Herz. Wir sollen etwas sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Und das geschieht immer dann, wenn wir bleiben. Was sagt David am Ende seines Psalms? Ich werde bleiben im Hause des Herrn. Es geht nicht nur mal mit ihm zu starten, sondern in seiner Gegenwart zu bleiben, seine Gegenwart bleibend zu erfahren. Und das gibt meinem Leben eine ganz andere Grundmelodie. Nicht mehr ich, meiner mir mich. Nicht mehr jammern und klagen, sondern Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Aber heute ist der erste Schritt und ich sage, raus aus dem Trotz. Und du hast gleich die Möglichkeit, das irgendwie festzumachen. Dass du sagen kannst, Herr, du sollst in meiner Welt das Sagen haben, du sollst mein guter Hirte sein. Und wenn du zu denen gehörst, die sagen, ja, ich war auch mal dabei. Hab den Kontakt verloren zu Jesus, zu seiner Truppe. Ist heute der Tag, wo du wieder bleibst, wieder ins Bleiben kommst.
Ja, ich möchte beten. Vater im Himmel, du bist der, der alles in der Hand hat. Danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass du uns herausgefordert hast und dass du zu uns geredet hast. Und wir wollen wirklich nicht nur beim Hören dabei bleiben, sondern wir wollen auch Veränderung zulassen. Wir sind bereit und wir sagen, ja, Herr, gestalte du Veränderung in uns, Jesus. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich beteiligt hat, der mitgeholfen hat und der da war. Auch alle unsere Gäste, Jesus. Bitte, Jesus, dass du uns segnest, dass du uns behütest, dass du uns ganz nah bist. Und der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.